Total ermutigt und absolut glücklich kamen wir aus der Jugendfreizeit. Es war großartig für uns als Familie. Wir waren seit Ewigkeiten gefühlt nicht mehr mit den jungen Menschen unterwegs. Und so haben wir das letzte Wochenende oder die Woche davor das mit der Jugend erlebt. Das war wirklich schön für mich und ich war wirklich ermutigt. In dieser Zeit gab es ganz nervöse Nachrichten auf meinem Handy und zwar ging es um die Bibelgebetsstunde, dass da wohl was nicht gepasst hätte und so weiter und so weiter. Und das ist das Spannende. Vielleicht ist der eine oder andere nervös geworden und ihr kommt hier hin mit voller Spannung, weil es um Joel 3 geht. Gut, ihr seid hellwach, ich bin's auch. Sehr schön, dass ihr da seid. Wir werden alles das, was in dem Raum steht, werden wir das sehr gut klären können, denn die Bibel erklärt das meiste. Und alles, was es offen lässt, das soll offen bleiben. Herrlich. Vielleicht einen ganz kurzen Gedanken. Jeder von uns hasst es, manipuliert zu werden. Kennt ihr das, wenn jemand seine Meinung aufzwingen will, dass du unbedingt das genauso sehen musst wie du? Es ist manchmal so, wie wenn man ein Kind oder eine andere Person schüttelt und sagt, du musst das genauso sehen wie ich. So funktioniert das nicht in der Gemeinde. So funktioniert das auch nicht unter den Kindern Gottes. Denn Gott bringt durch seinen Geist uns geistliche Wahrheiten bei, durch sein Wort. Das ist ganz wichtig. Und da ich demnächst auch eine Hochzeit mache, das hört ja nie auf, und wir saßen letztens mit einem Pärchen zusammen und ich sagte, wünscht ihr euch die Traupredigt, in welche Richtung soll es gehen? Und ich dachte innerlich, bitte nicht 1. Korinther 13, bitte nicht, weil ich schon so viele Predigten über 1. Korinther 13 gehalten habe. Und dann war es wieder 1. Korinther 13. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Leute. Wer auch immer heiratet, 1. Korinther 13 ist ausgebucht bei mir. Also, aber das Wort ist großartig. Somit habe ich mich auch mit dem Kapitel beschäftigt. Und da heißt es, geht es ja um die Liebe Gottes. Und da heißt es, Erkenntnis ohne Liebe ist nichts wert. Wie viel Erkenntnis du auch immer haben magst, was auch immer du durchblicken kannst, wenn dir die Liebe zu deinem Nächsten und zu Gott fehlt, bedeutet es gar nichts. Das ist ganz wichtig. Das ist auch wichtig für unsere Brüder hier in der Gemeinde, für unsere Prediger. Ich bin ganz stolz auf unsere Brüder und Prediger. Ich bin sehr zufrieden mit euch. Es ist wichtig, diese Wahrheit, Erkenntnis ist eine Sache. Aber die Liebe, sie ist wichtig. Sie ist sehr wichtig. Noch wichtiger als die Erkenntnis. Ja, Joel, ich fasse ganz kurz gebündelt zusammen, was wir bis jetzt hatten. Bei dem Propheten Joel geht es um den Tag des Herrn. Es wird einen Tag geben am Ende der Weltzeit und der wird genannt der Tag des Herrn. Im ersten Kapitel haben wir gelesen, dass etwas passieren wird hier auf der Erde, was noch nie geschehen ist, was noch niemand gehört hat. Vers 2, Kapitel 1, Vers 2. Dann lesen wir, dass Israel heftig, das Volk, Gottes Volk, angegriffen wird. Dann lesen wir, dass es eine wirklich unfassbar heftige Zeit geben wird, eine Zeit der Dunkelheit, der Finsternis. Und dann lesen wir davon, dass es in dieser furchtbaren Zeit, dass es immer noch Hoffnung gibt. Und vielen Dank für das Wort heute von dem verlorenen Sohn. Auch dann, wenn man denkt, es geht nichts mehr, gibt es immer noch einen Gott, der sich kümmert. Und Gott liebt sein Volk so sehr, und das haben wir auch in diesen Kapiteln gelesen, dass Gott sie aufruft zur Umkehr. Und dort heißt es, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, Joel 2, 12. Kommt zu mir, kehrt um. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr einfach total glücklich seid. Aber es mag auch sein, dass irgendjemand zuhört, der wirklich traurig feststeckt und denen es sehr schlecht geht. Kommt zu Gott. Dieser Aufruf gilt auch heute noch uns. Wobei in Joel wird dieser Aufruf ganz klar an Israel adressiert. Wir lesen dann, dann gerät der Herr in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. Joel 2, Vers 18. Wenn das Volk Buße tut, sich zu Gott kehrt und das wird es tun, dann wird Gott aktiv. Und dann heißt es, und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Joel 2, 27. Soweit. Also Gott sagt, es wird eine Zeit geben, Israel wird heftig bedrängt werden. dann wird Israel Buße tun und dann wird Gott sich diesem Volk zuwenden, seinem Volk. Und dann heißt es, und ich werde euer Gott sein. Das wird passieren am Ende der Zeit. Okay. Und jetzt wird's richtig spannend. Jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Wir lesen gemeinsam aus Joel 3 die 5 Verse des Kapitels. Wenn das alles passiert ist, was ich gerade erwähnt hatte, was in den Kapiteln davor geschehen ist, heißt es hier, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. Wo wir das durchgearbeitet haben mit den Männern, mit der Gruppe. Ich war so ermutigt. Der Tag des Herrn, eine heftige Zeit. Krasse Sachen werden passieren, auch mit der Natur. Ängste werden wahr, jetzt merkt man immer wieder, es werden auch Spielfilme gedreht, Naturkatastrophenfilme und so weiter. Und man merkt, Leute haben Ängste, wenn das passiert, das wird alles verändern. Und sie bereiten sich vor auf den Tag der Tage und es wird irgendwann den Tag der Tage geben. Aber das wird nicht irgendein Tag sein, es wird Gottes Tag sein, der Tag des Herrn. Und man wird es nicht aufhalten können. Greenpeace, hin oder her. Wenn Gott diese Zeit einläutet, wird alles ganz genauso geschehen, wie er es prophezeit hat. Man kann es nicht aufhalten. Man kann Gott niemals aufhalten. Das wird nicht gehen. Beginnen wir mit dem ersten Vers und ich werde tatsächlich wenige Fragen stellen, aber ich werde euch mit einbinden. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Was fällt euch auf? Was wird passieren? Sehr gut. Der Start ist enorm wichtig. Das Kapitel wird eingeleitet mit diesen Worten. Und nach diesem wird es geschehen. Also es heißt, alles, was davor erwähnt worden ist, das muss erst alles passieren und dann passiert das, was hier geschrieben steht. Vielen Dank, sehr gut. Was fällt euch noch auf? Einfach über alles. Wisst ihr, das ist so heftig. Danke, Thomas. Der Geist Gottes wird ausgegossen, heißt es, über alles Fleisch. Stellt euch mal vor, Gottes Geist wird teilhaftig von jedem. Er wird ausgegossen auf jedem, alles Fleisch. Was das bedeuten mag. Schaut mal, jetzt in unserer Zeit, wo Menschen zum Glauben kommen, wo der Heilige Geist in ihr Leben kommt, Pfingsten, was großartig ist, wir merken, was für eine Veränderung das in unserem Leben bringt. Gott fängt an, zu uns zu sprechen. Die Frucht des Geistes wird erweckt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Wir könnten das alles aufführen und wir merken, wenn wir das selbst erlebt haben, wie heftig das unser Leben verändert, oder? Wenn Gott in dein Leben kommt und der Heilige Geist Platz bekommt in dein Leben, verändert er einfach alles. Und ich merke das beim Bekehrt und was jetzt, bei unserem Kurs, wie Leute erzählen, sei es ist nichts mehr wie vorher. Es hat sich alles geändert. Stellt euch mal vor, wenn Gottes Geist auf Israel ausgegossen wird, was wird das ganze Volk, was wird sich da tun? Das ist unvorstellbar. Vorher, nachher, das Bild würde man gerne sehen. Vorher gottlos, Gott abgewandt, dann die Bekehrung und dann kommt der Geist Gottes auf das ganze Volk. Großartig. Okay, so weit, so gut. Was wird dann passieren, wenn der Geist Gottes ausgegossen wird? Meine Frau hat mir schon einiges beigebracht. Ich muss geduldiger sein, deswegen warte ich auch. Bitte schön, da hinten. Ja. Okay. Okay, ich fasse es kurz zusammen. Also unsichtbares Wissen oder unsichtbare Offenbarungen, Dinge, die noch verborgen sind, werden offenbar werden durch den Geist Gottes. Gehen wir es gemeinsam an. Hier heißt es, und eure Söhne und Töchter werden weissagen. Das Wort, das kennt heute keiner mehr, fast keiner. Ich merke das auch immer wieder, wenn Leute zum Glauben kommen, die haben mit der Schlachterübersetzung zum Beispiel, die extrem gut ist, finde ich, oder die Elberfelder, die haben echt große Schwierigkeiten, das zu verstehen. Wir haben uns so dran gewöhnt, für uns ist das alles deutsch, alles normal, wir kennen das, weil wir es seit 25, 30, 40 Jahren kennen. Aber für Leute, die gerade zum Glauben kommen, die brauchen Hoffnung für alle. Man will sie ihnen gar nicht geben, aber es ist so, die brauchen die, es geht gar nicht anders. Also, was bedeutet, und eure Söhne und Töchter werden weissagen? Das hat nichts mit der Farbe zu tun. Ja. Okay. Weissagen ist eine Gabe der Prophetie, das mündliche Weitergeben, eine vom Heiligen Geist geschenkte Offenbarung. Ja? Also der Heilige Geist offenbart etwas, was von Gott ausgeht. Ja, weil es auch Gottes Geist ist, werden da auch nur Dinge offenbart, die Gott offenbaren möchte. Gibt es dazu Zusätze? Ihr dürft gerne.
Es können dabei auch Dinge gesagt werden, die in der Vergangenheit waren, verknüpft werden mit der Zukunft zum Beispiel. Also es heißt nicht nur in die ja. Zukunft, sondern auch das Vergangene.
Nicht nur in den Blick nach vorne, sondern auch zurück. Durchaus, glaube ich, durchaus. Man merkt das auch bei den Jüngern, wo sie am Ende erkannt haben, wo Jesus in die Schrift offenbart hatte, dann haben sie die ganzen Zusammenhänge gesehen. Was passiert ist in der Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit und dann konnten sie sehr gut verknüpfen. Und ich glaube auch, dass dann sehr viel klarer wird. Ja? Okay. Dann heißt es weiter, und auch über die Knechte, und in Vers 2, und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen zu voreilig gewesen. Eure Älteste werden Träume haben, Vers 1. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Was bedeutet das, die Ältesten werden Träume haben und die jungen Männer werden Gesichter sehen? Endlich sehen wir Gesichter hier. Aber das ist nicht das Gleiche gemeint. Was bedeutet das, wenn die Ältesten, wer sind die Ältesten überhaupt, wenn sie Träume haben werden?
Ich denke mal erstmal, dass man, dass sozusagen jede Altersgruppe erwähnt wird und dass man nochmal sozusagen auch betont, wie wirklich jeder wird vom Heiligen Geist erfüllt sein oder der Heilige Geist wird ausgegossen für jeden.
Ja. Absolut. Genau richtig. Im Prinzip das Gleiche, nur die Ältesten werden angesprochen, also eine andere Personengruppe. Die Vorsteher, vielleicht auch die Lehrer, sie werden Offenbarungen durch Träume erhalten. Dann heißt es, junge Männer werden Gesichter sehen. Was werden sie sehen? Was bedeutet das? Sie werden Gesichter sehen. Absolut. Visionen, Offenbarungsvisionen. Im Prinzip sehr ähnlich alles gleich und man merkt unterschiedliche Personengruppen. Sie werden wirklich alle erfüllt sein vom Heiligen Geist und der Geist Gottes wird durch sie sprechen und zu ihnen sprechen. Okay. Ja. Ja, sehr gerne. 4. Mose 12, 6. Hier in diesem Text geht es um Miriam und Aaron, die lehnen sich gegen Mose auf. Und hier heißt es in diesem Kontext, und er sprach, hört doch meine Worte, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will ihn in einem Traum zu ihm reden. Sehr gut. Genau. Also sie werden alle wirklich zu dem Herrn angehörig sein. Das wird alles authentisch und ehrlich sein. Das ganze Volk wird sich wirklich zu Gott kehren und Gott wird wirklich zu ihnen reden und über sie ausgegossen. Der Geist Gottes wird ausgegossen. Okay. Und jetzt ganz spannend. Hört hin, Vers 3. Oder Vers 2 nochmal. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Auch sie sind nicht ausgeschlossen, wirklich jede Personengruppe, wie wir es gerade erwähnt hatten. Und in Vers 3. Und ich, also Gott, werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne, Vers 4, soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Bis hierhin ist der Tag des Herrn noch nicht gekommen. Das sind alles die Dinge, die vorher passieren, bevor der Tag des Herrn kommt. Aber alles das wird passieren. Also wir merken, Israel, das Volk Gottes wird sich zu ihm kehren. Sie werden erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann wird es Zeichen geben am Himmel und auf Erden. Wie werden die Zeichen aussehen? Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Das ist so heftig, oder? Findet ihr das nicht? Also, ich war ein kleiner Junge, ich war da schon Jugendlicher. Ich war ein Jugendlicher, wir waren in Spanien im Urlaub. Das hat richtig Spaß gemacht. 18, 19, schönes Alter. Auf jeden Fall haben wir den Mond gesehen und der war blutrot und der war groß. Das ist kein außergewöhnliches Phänomen. Wir wissen, wenn er eine Farbe bekommt und so weiter, Spiegeln und so weiter, gibt es alles Erklärungen für. Aber das war schon merkwürdig, so einen blutroten Mond. Aber stellt euch mal vor, dass die Sonne nicht mehr scheint. Sie soll verwandelt werden in Finsternis, es wird dunkel, der Mond in Blut, Feuer und Rauchsäulen. Jetzt fragen wir uns, kann man das genau einordnen? Wie wird das genau passieren? Wisst ihr das? Was genau wird hier auf der Erde abgehen? Warum Feuer, Rauchsäulen? Ich weiß es auch nicht. Aber es wird passieren. Genau das wird passieren am Ende der Zeit. So heißt es hier. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große, es ist ein großer Tag des Herrn. Und was ist es noch? Ein schrecklicher Tag des Herrn. Das müssen wir festhalten. Das wird uns auch noch begleiten. Wir werden demnächst noch andere Bücher durchnehmen und auch generell, wenn ihr es liebt, Parallelen zu ziehen, abzugleichen mit anderen Büchern der Bibel, dann ist das wichtig. Ja, Tobias, bitte. Sehr gut, richtig gut.
Und dann steht dann da, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also die Dinge gehen voraus an diesem Tag und dann kommt der Herr Jesus.
Richtig gut. Also, liebe Gemeinde, liebe Bibelstudenten, würde ich schon fast sagen, wir studieren ja alle das Wort. Der Tag des Herrn ist sehr häufig beschrieben worden. Und es führen sämtliche Informationen zusammen, da beißt sich auch nichts. Und das ist hochinteressant. Was ich heute nicht machen kann, auch Offenbarung 6 kann ich jetzt nicht mit verknüpfen. Das wäre heftig. Außerdem muss ich sagen, meine Fähigkeiten sind stark begrenzt. Ja, aber das ist sehr spannend. Das fand ich jetzt auch bei Joel, dass sämtliche Bücher über den gleichen Tag sprechen. Und wir merken, wie interessant auf einmal Joel wird, ein altes Buch. Und wie spannend. Ich war sehr ergriffen davon. Mir hat das sehr gefallen. Okay, und weiter heißt es, und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Was wird passieren? Was sagt der Vers aus? In dieser Zeit wird noch etwas Gewaltiges passieren. Es sind nicht nur die Zeichen am Himmel und so weiter. Was wird noch passieren? Das ist so großartig, oder? Dieser Gott, auch am Ende der Zeit, auch am Ende der Zeit hat er noch Gnade übrig. Ich liebe es. Ich liebe diese Wesenszüge an Gott. Ich begreife das auch gar nicht. Wieso liebt er den Menschen so sehr? Fakt ist, jeder, der Gott anrufen wird, den Namen des Herrn, wird auch dann noch gerettet werden. Das wird in dieser furchtbaren Zeit sein, in der letzten Zeit. Auch dann heißt es, es wird Errettung geben. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Was wird dann auch noch passieren? Jetzt fragt sich jeder, wer sind denn die übrig gebliebenen, oder? Wisst ihr das? Vielleicht gibt es echt gute Antworten darauf. Ich hab's nicht rausgefunden. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, was wird Gott in dieser Phase noch tun? Das ist eine wichtige Information, die ist wichtig. Der letzte Satz, der letzte Zipfel. Also bei mir heißt es, die der Herr beruft. Ja? Auch dann noch wird Gottes Ruf ausgehen und er wird immer noch Menschen berufen. Und auch sie werden gerettet werden. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Text genauso einfach Schritt für Schritt durchstudieren. Was wird geschehen? Wie baut sich das aufeinander auf? Und wir haben begonnen und nach diesem, wenn alles, was vorher passiert ist, wird dazu kommen, dass das Volk Israel sich zu Gott kehrt und dann wird der Heilige Geist ausgegossen werden auf alle. Und das, man kann sich das nicht vorstellen, weil eine ganze Nation zu Gott kommt. Wisst ihr, wie herrlich das ist? Stellt euch mal vor, ganz Deutschland bekehrt sich komplett aufrichtig zu Gott und sie lassen alle Gott in ihr Leben. Es gibt kein größeres Licht, das es geben wird. Das wird unbeschreiblich. und Gott in ihrer Mitte. Gott wird wirken, wird Offenbarungen schenken. Das wird groß. Gut, das Problem, das aufgetaucht ist, und jetzt gehen wir auch sehr gerne darauf ein, das ist der Bezug zur Apostelgeschichte 2. Da fragt ihr euch alle, ja okay, der Petrus, der hat am Pfingsten was ganz Interessantes gesagt und er zitiert Joel 3. Okay, die große Aufregung, die es beim letzten Mal oder die entstanden ist, bei einer Person, vielleicht auch bei mehreren, war tatsächlich Apostelgeschichte 2. Hier werden die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt. Eine Frage, und die müssen wir beantworten. Erfüllt sich, meint Petrus, dass in Apostelgeschichte 2 sich die Prophetie von Joel 3 erfüllt? Ist da schon die Erfüllung? Das ist die Frage, die wir gerne beantworten wollen. Lasst uns mal Apostelgeschichte 2 lesen, von Vers 1 bis 4. Alle Emotionen, alle voreingenommenen Einstellungen einfach mal über Bord werfen und nur die Bibel lesen, nur was da geschrieben steht. Das ist ganz wichtig. Hier heißt es, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, die Jünger, die an Jesus geglaubt haben, seine Nachfolger. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Wow, heftig. Jesus hatte gesagt, ich werde jemanden senden, vorher zu seinen Jüngern, ich werde euch einen Tröster senden. Wir hatten es jetzt vor kurzem bei Pfingsten. Ist gut, dass das so zusammenpasst. Und hier erfüllt sich das Wort Jesu. Tatsächlich, Jesus sendet den Heiligen Geist und der Heilige Geist bewirkt Großes. Andere Menschen hören auf einmal in ihrer Sprache das Evangelium. Das war heftig, das war so heftig, dass manche sich gedacht haben, hier passt was gewaltig nicht zusammen. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 2 von Vers 14 bis 16. Die Leute machen sich Gedanken und stellen folgende Frage. Oder eine Frage wird beantwortet. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, zu den Menschen, die ihnen zugehört hatten, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, 9 Uhr vormittags. Sie sind nicht betrunken oder besoffen oder sonst wie, denn wir haben es noch vormittags, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Doppelpunkt. Und jetzt wird Joel zitiert. Also, Petrus sagt, die sind nicht betrunken. Was hier passiert, hat einen Grund und er zitiert Joel. Und er sagt, das steht in Joel geschrieben. Mehr sagt er nicht. Er sagt nur, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Mehr nicht. Er sagt auch nicht, hier offenbart sich Joel 3. Oder hier wird eine Prophetie wieder wahr. Das steht da nicht. Er spricht über Joel 3 und sagt, das steht da geschrieben. Okay, jetzt ist die wichtige Frage. Warum, Petrus, zitierst du Joel 3? Weil der erste Eindruck, und so ging es mir auch, euch vielleicht auch, weiß ich nicht. Der erste Eindruck lässt doch darauf schließen, dass man sagt, okay, warte mal, die Verknüpfung Joel 3, ja, da gab es eine Ausgießung des Geistes, genau das passiert hier. Fertig, verknüpft, verbunden, Paket zusammengeschnürt, passt. Was passt denn nicht, wenn das so wäre? Nur mal angenommen, ich stelle die Behauptung auf, oh, Joel 3 hat sich hier erfüllt. Was passt dann nicht?
Quasi die Bekehrung einer Nation, also die Überreste von
Ja. Ah, Philipp, schade, dass die anderen das alles nicht hören können. Du bist für mich der weise Mann, der bei den König da einer von den dreien da. Das hast du sehr gut erklärt. Vielen Dank. Also, sämtliche Ereignisse, die in Joel zitiert werden, die vorher geschehen müssen, auch die Zeichen am Himmel und so weiter, die sind nicht passiert an Pfingsten. Was Petrus damit sagen will, und ich wiederhole das für die Leute, die zuhören, okay, Philipp? Ihr habt das mit Sicherheit verstanden. Was er damit sagen will, schaut mal, es gibt schon mal in der Bibel, einer der Propheten hat schon mal drüber gesprochen, dass der Heilige Geist tatsächlich ausgegossen wird. Und was wir heute erleben, sagt Petrus, das ist genau das. Der Heilige Geist ist ausgegossen oder erfüllt die Jünger Jesu. Das ist passiert. Ja, bitte? Ja. Ich kenne die Art des Denkens, ja. Ich kenne auch die These. Ich sage mal so, Friedhelm Jung hat es mir gut vorgemacht. Ich mag den Mann sehr gerne. Er sagte ganz oft, liebe Geschwister, ich sehe das eindeutig so. Und wenn es anders sein sollte, dann akzeptiere ich das. Und ich beuge mich Gott sowieso. Ich persönlich denke nicht, dass das eine Teilerfüllung ist. Ganz einfach, weil hier nichts zusammenpasst mit Joel 3. Ich glaube, was Petrus sagen wollte, schaut mal, Gott hat schon mal darüber gesprochen. Es gibt so etwas, dass Menschen erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und das wollte er sagen, es gibt so etwas. Und was in Joel 3 geschrieben steht, das wird sich am Tag des Herrn, kurz vor dem Tag des Herrn, wird sich das genauso abspielen. Und auch nach Ablauf. Und danach, wenn eins nach dem anderen geschieht, nach Reihenfolge, dann wird sich die Prophetie erfüllen. So ganz klar sehe ich das. Aber hey, nur mal angenommen, jetzt hört jemand zu und ist nicht der Meinung. Das ist kein neues Evangelium. Hier geht es um eine Prophetie aus dem Alten Testament. Ja? Also wer von Christus ablenkt oder der, wie heißt es, kleiner Augenblick, das hatte ich mir noch rausgesucht, das war mir so wichtig geworden. Wie wir es zuvor gesagt haben, heißt es in Galater 1, Vers 9, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Aber wir verdrehen niemals das Evangelium von Jesus Christus. Aber wenn jemand diese Stelle anders auslegt, bitte. Also, ich habe keinen Schmerz damit, ja? Bitte schön. Definitiv. Das wissen wir zu 100%. Absolut. Es ist ein ähnliches Phänomen am Pfingsten, was am Ende der Zeit noch passieren wird. Phänomen ist falsch gesagt, aber die Erfüllung des Geistes, das wird da über alles Fleisch ausgegossen werden. Aber vorher müssen noch viele Dinge passieren. Ja. Aber überlegt mal, wie groß ist dieser Gott? Wie gut ist dieser Gott, dass er uns Christen teilhaftig werden lässt mit seinem Heiligen Geist? Und auf einmal fängt dieser Heilige Geist an, in meinem Leben zu wirken. Und er spricht zu mir. Und er leitet mich. Und er zeigt mir den Weg auf unterschiedliche Art und Weise. Wie gut ist dieser Gott, dass ich einen Teil seines Geistes, ja, dass ich seine Stimme höre. Dass dieser Tröster da ist. Das ist herrlich. Wir könnten jetzt noch länger über den Heiligen Geist sprechen. Würde ich auch gerne. Nein, aber es ist zu warm, oder? Seid ihr noch gut dabei? schon zu meiner Frau gesagt, heute ist Sonntag, da kannst du einfach öfter duschen, das macht keinen Unterschied. Ne? Genau. Also die Jünger werden am Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt, wir halten zusammen. Wir lesen auch nicht am Pfingsten, dass alle erfüllt wurden, alles Fleisch erfüllt wurde. Das lesen wir da in keinster Weise und alles andere wird auch nicht erfüllt. Ja, das lesen wir da nicht. Da werden nur die Jünger Jesu, die ihm nachgefolgt sind, ja, und ihn geglaubt haben, die werden vom Geist erfüllt. Okay, gut. Okay. Was nehmt ihr mit aus Joel 3? Fassen wir zusammen. Es ist der Tag des Herrn, kurz vor dem Tag des Herrn. Es ist der letzte Abschnitt dieser Weltgeschichte oder einer der letzten Abschnitte. Das ist Zukunft. Was nehmen wir mit aus diesem Text, Kapitel 3? Außer die Diskussion über unterschiedliche Erkenntnisse. Bitte schön. Ja.
Er hat immer das letzte Sagen. Er wird, das heißt hier auch, und ich werde meinen Geist ausgießen. Der Handelnde ist Gott.
Ja.
Und ganz gleich wo und ganz gleich wie. Aber das müssen wir einfach zugeben, dass dort, wo etwas Übernatürliches, etwas passiert, was die Weltgeschichte verändert, ist Gott der Handelnde. Und mehr noch, er ist nicht nur der Handelnde, dass er sagt, ich werde etwas ganz Großes machen, was vorher noch nie gab.
Ja.
Das ist auch keine, sagen wir gerade jetzt auch vielleicht diesen Gedanken, warum müssten kleine Teile erfüllt werden, wenn es gar nicht darum geht. Es geht darum, wenn die Zeit erfüllt ist, dann wird das geschehen können. Und das finde ich einfach hier so souverän, wieder und wieder mal. Gott ist der Handelnde, Gott wird es machen, Gott wird sagen, jetzt ist es soweit, dann wird der Geist Gottes auf das ganze Volk Israel ausgegossen und dann wird es auch klar sein, was da los ist.
Ja.
Und die Möglichkeit eben wirklich, selbst nachdem noch den Namen des Herrn anzurufen und da noch Güte und diese Gnade zu erfahren, ist einfach wunderbar.
Ja.
Wieder und wieder mal unser Herrn, den wir zum einen ernst nehmen müssen und zum anderen einfach diese Güte und Gnade genießen können. Gott ist beim Herzen.
Ja.
Ja,
genau. Ich fasse ganz kurz zusammen für die Leute, die zuhören. Also Gott ist der Handelnde, auch am Ende der Zeit. Er hat zu keiner Zeitphase dieser Weltgeschichte irgendwie den Fahrplan verloren, dass er nicht weiß, wie es weitergeht, sondern er macht und bestimmt einfach alles. Und diese Wahrheit durchzieht auch hoffentlich dein Leben. Ist dir klar, dass Gott auch in deinem Leben machen kann, was Gott will? Zu jeder Zeit? Zu jeder Zeit hat er die Kontrolle über dein Leben. Wenn dir das klar ist, kannst du viele Sorgen beiseite legen, denn du weißt ja, dass Gott das schon macht. Gott hat einen Plan. Und vor allem mit der Weltgeschichte. Ja? Okay, bitteschön.
Ich finde es hier auch so gigantisch. Einmal die Ausgießung des Geistes, bald ist das hier und da. Ja, aber da wird es passieren. Dann, man ruft nach dem Herrn, jeder den anruft. Und dann schaut sich der Herr noch an und sagt, wer hat mich noch nicht angerufen? Auch die Menschengruppe, auch die rufe ich auch noch. Und das ist etwas Gigantisches.
Ja. Boah, Timo, das beeindruckt mich genauso sehr von Gott, dass er einfach zu jeder Zeit Menschen rettet. Als ob er nichts anderes zu tun hat, als überall Menschen zu retten. Das ist seine Mission. Ja, und das auch am Ende der Zeit. Also das ist so beeindruckend. Gottes Wesen ist so beeindruckend. Herrlich, zu diesem Gott zu gehören. Wirklich. Euer Gebet sollte heute Abend sein, wenn ihr wirklich Nachfolger Jesu seid. Gott, danke, dass ich zu dir gehöre, dass dein Geist auch in meinem Leben wirksam ist. Das ist eine große Gnade, das ist eine Ehre für uns, zu Gott zu gehören. Großartig. Ja, bitteschön, Vitali.
Thank you.
Ja. 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 Wir haben hier eine Stimme gehört, wo ein Bruder sagt, das Neue Testament baut auf Joel auf. Generell lesen wir das sehr häufig, dass wir im Neuen Testament nach Jesus Christus immer wieder die Bezüge zum Alten Testament haben und auch zu den Propheten. Und das ist sehr wichtig. Und auch die Tatsache, wie wir es gerade gehört haben, mit der Rettung. Ich wiederhole das jetzt so kompliziert, weil man hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es wahnsinnig schade ist, dass die Leute nicht genau wissen, worum es geht. Deswegen mache ich das für alle anderen. Ich weiß, ihr habt das alles gecheckt, aber die anderen haben es nicht gehört, okay? Okay, gut. Ich würde gerne mit einem Dankgebet abschließen. Wünsche euch wirklich Freude am Studieren des Wortes, auch über die Zukunft. Sehr spannend, auf diesen Gott zu schauen. Gott ist ein Gott der Vergangenheit, ein Gott der Gegenwart. Und wie wir es heute mit meiner Tochter gelesen haben, er ist einfach ewig. Und meine Tochter hat mir heute den Psalm erklärt. Wisst ihr, wie cool das ist? Wenn Kinder dir die Bibel erklären, das ist herrlich. Es ist so einfach. Und dann merkt man erstmal, die verstehen jede Menge. Und im Kern, besser kann man es nicht machen. Einfach und gut. Macht das. Wenn ihr irgendwie kleine Geschwister habt, lest mit den Psalmen oder so und lasst es euch erklären. Die werden vielleicht ein bisschen genervt sein, aber die machen das wirklich sehr gut. Gut, ich würde gerne ein Dankgebet sprechen. Danach dürft ihr eure Gebetsanliegen, eure Danksagungen auch sehr gerne. Wenn ihr Gott etwas zu danken habt, kommt nach vorne. Wir wollen mit Jubel und Freude Gott die Ehre geben. Ja, ihr habt die Möglichkeiten dann dazu. Wenn es möglich ist, steht bitte dazu auf zum Gebet.